Herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge von Inside Jonas aus unserem mobilen Podcast-Studio auf dem Jonas Summit in Berlin. Mein Name ist Karin Greper und bei mir zu Gast ist Nils Müller. Er ist Gründer und CEO von Trend One, einem Unternehmen für Trendforschung und Innovationsberatung, das Firmen auf ihrem Weg in die Welt von morgen begleitet. Und er ist Zukunftsvisionär. In seiner Keynote hat er uns gerade mit auf eine Reise in die Zukunft genommen, genau genommen ins Jahr 2030. Hallo Nils, willkommen zurück im Jahr 2024.
Hi, grüß dich.
Deine Keynote hatte ja den Titel Welcome to the Future und hat uns, wie gesagt, ins Jahr 2030 entführt. Und du hast da so ein Bild gezeichnet von einer Welt, die so hyperconnected ist. Mit Air-Taxis, ich glaube über 100.000 Geräten, die gleichzeitig verbunden sind. Nun ist 2030 ja nur noch 6 Jahre hin. Wie schnell können denn diese Veränderungen stattfinden?
Also das sind ja diese technischen Dinge, sind evolutionäre Veränderungen, die eh passieren. Das waren die 100 Milliarden Geräte, die am Internet dran connected sind in 2030. Die Frage ist ja immer, was wird dann aus uns? Also was wird aus unserer Wirtschaft, aus unserer Gesellschaft? Und das ist eigentlich die viel spannendere Frage als diese Evolution von Technologie, die jeder irgendwie ganz gut predikten kann. So wie du auch demografischen Wandel kannst du predikten und so weiter. Aber was hat das für einen Impact auf uns, ja? Und da habe ich drüber gesprochen.
Ich habe schon auch zugegebenermaßen gedacht, so 2030, okay, wie sieht es dann aus? Das ist echt nicht mehr weit. Und du hast ja so 5 Trends vorgestellt. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie die denn so aussehen grob.
Genau, also der Impact von dieser KI-Evolution, die wir gerade sehen, ist, dass KI, nochmal technisch gesagt, die nichts bessere KI kreieren kann. Ne? Das heißt, wir haben evolutionary computing in Millisekunden, kann ganz viel Intelligenz explodieren fast. Ja? Und das wird bei uns bedeuten, dass die Knowledge Economy gar nicht mehr unsere dominierende Wirtschaftsform ist, weil die KI plötzlich ganz viel kann, was wir so als Knowledge Worker vorher gemacht haben. So wie wir früher waren wir Agriculture Economy, wenn du so an deine Großeltern denkst. Und das ist jetzt auch nicht mehr so, sind irgendwie unter 1% der Deutschen arbeiten in der Landwirtschaft. Und dann war irgendwie die Industriegesellschaft, ist auch nicht mehr der dominierende. Jetzt sind wir in der Knowledge Economy als dominierende Wirtschaftsfaktor und die wird gerade abgelöst und disrupted durch diese exponentielle KI-Entwicklung. Und dann war natürlich die Frage, was kommt als nächstes? Also was ist denn dann die nächste Wirtschaftsform?
Das geht ja alles wirklich rasend schnell. Ne? Meine Großeltern, klar, die hatten noch gar keinen Fernseher. Ich bin noch ohne Handy aufgewachsen und ohne Computer. Das kann sich meine Nichte gar nicht mehr vorstellen. Und wir alle ja auch nicht mehr so richtig. Aber wie beeinflusst das denn tatsächlich auch so die Unternehmenswelt und unser Leben? Also was macht das mit den Leuten?
Ich habe das ja genannt, so die Distrust Society. Ne? Also wir vertrauen nicht mehr. Einerseits kann ich diesen Inhalten vertrauen? Also ist das vielleicht KI generiert? Und auch kann ich den geopolitischen Dingen momentan vertrauen? Also so Vertrauen ist momentan ein Riesenthema, weil geopolitisch ist es gerade zwischen China und USA und Taiwan. Ist halt wie so eine Plattentektonik, sage ich immer. Kennst du das, wo sich die Platten auf der Erde verschieben? Auf der einen Achse eben das Geopolitische und auf der andere jetzt so Human versus AI. Ist quasi noch so eine Achse. Kann ich vertrauen, dass mein Job dann noch existiert? Ja, kann ich vertrauen, dass ich irgendwie diesen Inhalten vertraue? Oder ist das vielleicht ein News-Sender, der einfach nur Fake ausstrahlt und komplett KI generiert ist? Und das macht es so mit der Gesellschaft. Und also dieses Misstrauen momentan, das spüren wir. Und dann gibt es auch Einflussfaktoren, die die Wirtschaft jetzt massiv beeinflussen. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen.
Ja, gerne. Also ich würde einmal noch diese Geschwindigkeit eingehen, weil das ist einerseits ja schwer, Schritt zu halten auch. Andererseits ja auch so ein Drang nach Fortschritt, aber gleichzeitig vielleicht auch ein Stück Überforderung für viele. Wie begegnet man dem?
Jetzt wird es ein bisschen komplex. Also wir Menschen überschätzen immer den kurzfristigen Impact. Also wie beim Metaverse, weißt du noch, vor 2 Jahren, alle leben, oder Second Life damals, hast du noch mitgekriegt, alle leben nur noch in virtuellen Welten und zwar morgen. Ist natürlich Quatsch. Also dieser kurzfristige Impact ist nie so groß, wie man denkt. Aber der langfristige Impact, und mittlerweile würde ich auch sagen, der mittelfristige, der ist halt gigantisch. Also von dieser KI-Evolution, KI wird halt das Betriebssystem unserer Gesellschaft, ja. Es wird das Betriebssystem der Politik für Entscheidungsfindung, für demokratische Prozesse, für die Wirtschaft, für Automatisierung von Dingen, für die Gesellschaft, weil es einfach ganz viel automatisiert und uns abnimmt. Und deswegen brauchen wir natürlich diese Geschwindigkeit momentan auch, da die Dinge aufzubauen und in die Gesellschaft und in die Betriebssysteme der Wirtschaft einzubauen. Und das ist ganz schwer, wenn jemand schon so exponentiell wächst, wie zum Beispiel OpenAI, mit Tausenden Milliarden an Investitionen und Rechenzentren. Das kann man nicht mehr aufholen. Es gibt dann oft so ein Winner takes it all. Also, es gibt ein eBay, oder? Kennst du noch was anderes? Also das ist dann oft so, dass das irgendwie diese exponentielle Kurve, wenn man dann irgendwann zu spät anfängt, dann kannst du nicht mehr aufholen. Und deswegen geht es jetzt schon natürlich, wie du sagst, um diesen Geschwindigkeitswettbewerb zu sagen, wir müssen jetzt bei Quantencomputing echt vorne mit dabei sein. Ja, wir müssen bei Space und Satellite Technology mit dabei sein, weil wir brauchen die Daten und nicht nur Elon Musk soll 6000 Satelliten ins All, sondern wir brauchen auch als ESA und als Europa diese ganzen Daten von digitalen Zwillingen, die wir irgendwie von Städten erstellen für autonomes Fahren und so weiter. Es ist schon auch ein Geschwindigkeitswettbewerb und da darf man nicht zu lange warten. Ansonsten kann man es nicht mehr aufholen. Ne?
Wie macht ihr das denn? Also ich meine, ihr seid ja sehr gut aufgestellt in dem Sinne, dass ihr einerseits ja forscht, ne, und auch ganz viel mit Trends arbeitet und auch sicherlich da viel tiefer drin steckt als jetzt so der normale Unternehmer oder auch wir. Und gleichzeitig beratet ihr ja auch Unternehmen, wie die eben mit diesen neuen Trends umgehen. Wie leitet ihr die denn da so an? Also ihr müsst ja auch immer erstmal spüren, wie weit sind die denn schon und wie offen sind die auch für Veränderungen?
Also das ist das ganz Besondere bei Trend One. Wir machen weltweites Scouting. Also es ist jetzt nicht so Forschung, wie du das kennst vom Fraunhofer Institut, sondern wir haben einfach überall Scouts. Wir haben unsere Crawler und die entdecken jeden Monat Tausende von neuen Dingen. Startups, Technologien aus Singapur, neue Cybersecurity-Sachen aus Israel, neue gesellschaftliche Entwicklungen in China. Also so wie Trüffelschweine haben wir dieses ganze Bild an Dingen, die weltweit und in allen Industrien machen wir das auch. Seit über 20 Jahren scouten wir die Sachen und packen die in Datenbanken. Und dann haben wir dieses Signalwissen an Veränderungen und dann fangen wir an, diese Veränderungen zu clustern in größere Strömungen, weil wenn du siehst, okay, so ein Fashion-Trend, da kommt jetzt was aus Israel, dann kommt das auch aus Schweden und auch noch aus Brasilien, da scheint ja was dran zu sein, ne? Und dann kannst du ein Cluster draus machen und da wird quasi ein strategischer, größerer Makrotrend draus und dadurch generieren wir dieses Zukunftswissen, also wirklich bottom-up aus diesen ganzen weltweiten Veränderungen finden wir große Strömungen und die helfen uns, Szenarien über die Zukunft zu entwickeln, zu sagen, okay, wenn diese ganzen Strömungen kommen, wird die Gesellschaft, wird die Wirtschaft, wird die Technologie wahrscheinlich so und so. Und das ist ja quasi ein Sprungbrett, was wir haben aus 2030, wo wir diesen zeitlichen Wissensvorsprung haben. Das heißt, wir starten gar nicht mit unserer Beratung in 2024, sondern aus 2030 und gehen dann Backcasting. Das heißt, wenn du vor der Welle sein willst, als Surfer, musst du eigentlich da wissen, was dahinter kommt und so weiter. Du musst eigentlich immer so einen Schritt vor der Welle sein. Und deswegen ist es gut, Unternehmensplanung, strategische Planung aus dieser Zukunft herauszumachen und nicht wie bisher eher so aus der Gegenwart ein bisschen weitergeschrieben, sondern wirklich Planung aus der Zukunft und dann Strategien, Portfolios, Wachstumsentwicklung mit dem Blick aus der Zukunft.
Wie offen sind Unternehmen in Deutschland dafür? Also die Deutschen gelten ja immer so, ich nenne jetzt bewusst ein Klischee, als eher ein bisschen vorsichtig, ein bisschen langsamer. Ist das so? Oder?
Ja, das ist eigentlich sogar ein Vorteil, weil sie sehr analytisch sind. Ja, also auch die Schweizer, die sind eigentlich perfekte Kunden. Weil die Schweizer sagen, ja, das müssen wir uns erstmal genau angucken, dann machen wir erstmal eine Riesenstudie, wir befragen erstmal 1000 Experten. Und das ist ja genau unser Metier, dass wir sagen, wir bereiten wirklich systematisch im Deep Dive diese Zukunftsentscheidungen mit vor. Und dann machen die Schweizer auch große Entscheidungen. Also sie haben jetzt das größte Projekt in Europa, war Cargo Souterrain, 30 Milliarden Investment. Ne? Und auch Hamburg zum Beispiel, wo ich herkomme, da haben wir die Hafen City, 26 Milliarden Investment für einen neuen Stadtteil. Das sind schon große Entscheidungen und die müssen halt gut vorbereitet werden. Dasselbe ist ja in Unternehmen, wenn BMW jetzt sagt, okay, gehen wir irgendwie in Flugtaxis oder nicht. Das sind große Entscheidungen. Die Deutschen sind so geil, weil die das dann so gerne analysieren und lange. Und deswegen sind wir ein bisschen langsamer, weil es gibt andere Kulturen. Es ist ein bisschen just do it in Mentalität in Amerika, ne? So ein bisschen dieses Try and Error zu sagen, so okay, wir packen erstmal ein paar Milliarden darauf, ein paar hundert Millionen auf dieses Startup und machen das mal und gehen halt in diesen Experimentiermodus und lernen dann quasi on the fly. Das macht die schneller, aber nicht unbedingt besser. Also wenn du schaust, so ein Airbus zum Beispiel, den kann niemand bauen. Das ist, wenn du eine Explosionszeichnung von einem Airbus anschaust, das ist so eine komplexe Maschine mit Millionen Teilen, ein komplexes Zusammenspiel von Hardware und Software, also Cyber Physical System, niemand auf der Welt kann sowas bauen. Nicht die Amerikaner, nicht die Chinesen. Das können nur wir, weil wir halt so präzise, ich sag mal, Visionsingenieure sind, die halt solche ultrakomplexen Maschinen bauen können.
Du hattest ja auch so ein paar Beispiele oder Visionen aus Japan auch mitgebracht. Und aus meiner Erfahrung heraus ist Japan ein Land, das sehr offen für Technologie und auch neuartige Anwendungen ist. Und so ein AI-Arzt oder sowas, ne, war da irgendwie drin.
Genau.
Sind die da tatsächlich auch schon weiter in der Umsetzung?
Absolut, ja. Japan ist auf jeden Fall Innovationsführer, steht für 10% der weltweiten Innovation. Also hauptsächlich im Bereich Unternehmen und Technologie. Zum Beispiel Südkorea ist auch ein Großteil so kulturelle Innovationen. Die exportieren ja ganz viel kulturelle Innovationen in die Welt mit diesem ganzen Korea-Pop und so weiter. Aber die Japaner sind echt weit und man braucht ja auch immer so ein Pain. Und die Japaner haben den Pain des demografischen Wandels. Noch viel krasser als bei uns. Ich glaube, in Japan und Südkorea liegt die Geburtenrate bei 0,8. Das heißt, jedes Pärchen hat 0,8 Kinder. Bräuchte aber 2, damit die Gesellschaft stabil bleibt. Und die haben echt diesen Pain des demografischen Wandels. Ultra viele alte Leute und keine Ärzte mehr. Und deswegen machen die halt ganz viel Robotik und AI und autonome Systeme und so. Und natürlich, weil sie sich da gut vorbereiten auch. Die Japaner sind auch gute Planer und Vorbereiter. Richtig gute Strategen. Aber die lassen uns nie rein, weil die nehmen keine deutschen Consultants. Ne?
Du hast ja sowohl die Chancen von AI aufgezeigt, als auch eben dieses Trust-Issue. Wie bringst du Leuten den goldenen Mittelweg näher zwischen Förderung von kreativen Innovationen, aber auch da den Skeptikern zu begegnen. Gibt es den überhaupt, diesen goldenen Mittelweg?
Also ich habe das Problem oft gar nicht, weil wir werden natürlich angesprochen von den Leuten, die die Zukunft kreieren wollen. Also ich sage immer, das sind so gar nicht so die Optimisten oder die Pessimisten, sondern eher so die Possibilisten, die sagen so, okay, da gibt es neue Dinge, die können uns helfen, besser zu werden und dann wollen die das halt machen und dann sprechen die uns an. Das heißt, wir sind natürlich auch mit Trend One in so einer Bubble an Future Creators, weil das sind unsere Kunden, das ist unser Netzwerk und mit den anderen haben wir dann natürlich in Change-Prozessen zu tun. Ne? Da sind dann irgendwie Tausende von Mitarbeitern von betroffen und im Endeffekt gewinnen immer die so ein bisschen konstruktiv nach vorne denken. Also das sind einfach die Gewinner in Sales, in Business Development, in Innovation und das ist dann natürlich auch so ein bisschen Evolution, weil die anderen dann einfach abgehängt sind und nicht mehr mitmachen. Wir versuchen ganz viel Zukunftsmut in diese Unternehmen zu bringen und sagen, schau mal, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und du hast auch die Möglichkeit, so offen über diese Zukunft zu sprechen, weil wie ich eingangs gesagt habe, die Zukunft ist ja noch gar nicht geschrieben. 2030 weiß man noch nicht, aber wir können sie kreieren und dass wir diesen Kollegen und Managern auch diesen Zukunftsmut vermitteln, ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit.
Spielt dabei auch eine wichtige Rolle, dass man dann auch vermittelt, dass der Faktor Mensch trotzdem wichtig bleibt?
Exakt. Und ich sage immer, eigentlich bleibt, ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich fasse auf mein Herz, ne? Aber das ist das, was bleibt. Menschen sind unglaublich gut da drin, in andere Menschen führen, mit anderen Menschen vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Kollaboration ist ein super Thema, wo wir sagen, wir haben Vertrauensnetzwerke. Wir können imaginieren, mit dem Herz eigentlich entscheiden und fühlen und haben ganz viele menschliche Fähigkeiten. Und das ist eigentlich der Schlüssel zu sagen, in einer Welt voller KI geht es nicht darum, als Mensch werden wie die KI. Das kannst du nicht. Aber mehr Mensch zu sein und besserer Mensch zu sein, noch stärker Mensch zu sein. Und ich glaube, darauf kommt es an, weil wir können die KI nicht mehr einholen oder kopieren. So wie ein Schüler mit einem Taschenrechner, er kann nie so gut rechnen wie der Taschenrechner. Der Taschenrechner ist ja auch so ein Ding, was dann alles geändert hat, sondern es geht einfach darum, in dem Zeitalter von KI mehr Mensch zu sein.
Also es ist eher so kein Entweder-Oder, sondern ein Auch.
Ja, wir müssen lernen, Hand in Hand zusammenzuarbeiten.
Ich fand das ganz schön. Du hattest ja auch noch so ein paar Beispiele gezeigt, die auch das Publikum haben schmunzeln lassen, mich selber auch, wo die Roboter zum Beispiel Milch neben die Müslischale gießen oder auf einer Bananenschale ausrutschen oder den Ketchup durch die Gegend spritzen, weil sie eigentlich den Leuten helfen sollen, den Ketchup zu servieren. Ist das vielleicht auch so ein Twist, wo man auch sagen kann, guck mal, es ist nicht alles perfekt, es wird es auch niemals sein, sondern es ist einfach so ein Weg?
Ja, also die Zukunft entsteht durch Experimente, ja? Durch Erfindungen und Experimente. Und Erfindungen entstehen auch durch Experimente. Das können wir gar nicht vorhersehen. So wie Penicillin war auch so ein random Invention. Ne? Das heißt, wir müssen einfach Dinge ausprobieren und damit auch spielerisch ausprobieren. Und dann passieren unglaublich neue Dinge, die wir vorher uns gar nicht vorstellen konnten. Das sind halt Erfindungen und die werden vielleicht zur Innovation. Aber es passieren natürlich zu 95% der Fälle irgendwelche Fehler, wo es einfach daneben geht und wir gar nicht merken, was wir da gerade irgendwie falsch gemacht haben oder so. Das heißt, das ist dieses Experimentieren. Kennt ihr das MIT, ne? Das MIT ist so ein Safe Space von unglaublich schlauen Leuten, die einfach unglaublich viel Freiraum haben, dort zu experimentieren. Das heißt, sie kriegen manchmal gar nicht so klare Aufträge, wie jetzt beim Fraunhofer-Institut zu sagen, du machst nur das, sondern die haben einfach so ein Playfulness, einfach so ein Research Room und ganz viel Vertrauen, diese Psychological Safety von der Leadership auch zu sagen, wir geben euch Geld, wir geben euch Technologie, spielt mal, wir wissen noch gar nicht so genau, was da rauskommt. Und ich glaube, dass wir diese Innovation Bubbles schaffen, wo Menschen zusammenkommen, sich vertrauen, auch ein bisschen kreativ Neues erfinden können, das ist total wichtig, ja.
Das ist ja genau das, was du auch gerade sagst, so wir, wenn wir einen Plan hätten, wie wird das denn sein und wir wissen das alle schon, dann verpassen wir das, was wir durch Experimente lernen, weil dadurch entdecken wir vielleicht auch auf der Suche nach einer Sache vielleicht auch was ganz anderes.
Und jetzt sind wir eigentlich bei der Schule, ne, und beim Studium und sowas, weil ich bin großer Fan von der Schule. Ich denke, das ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen Erfindungen, die wir jemals hatten, unsere Kinder zur Schule zu schicken. Und ich glaube auch, dass wir unglaublich coole Lehrer haben und alles. Und ich glaube, dass der Modus am besten ist Lernen durch Experimente mit anderen, ne? mit Ausprobieren und autodidaktisch auch. Also nicht mehr von vorne, da ist jemand, der weiß, was wichtig wird. Wir wissen ja gar nicht, welche Jobs es in 2040 gibt, wenn unsere Kinder dann, das wissen wir nicht, ja. Aber wir können die quasi anleiten, die Zukunft selber zu erforschen und zu kreieren. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen chaotisch. Aber wenn ihr euch mal jetzt auch im Podcast hier überlegt, in welchen Momenten habt ihr am meisten gelernt? Und das waren wahrscheinlich, wo ihr euch auch erinnern könnt, sehr emotionale Momente und Momente, wo ihr autodidaktisch, vielleicht mit anderen Kollegen zusammen, irgendwas Neues rausgefunden habt. Und das sind eigentlich die Learning-Momente, ja, und nicht die, wo man irgendwo im Auditorium sitzt und vorne erzählt einer frontal was, sondern eigentlich ist diese neue Form von Schule, ist eigentlich eher so ein Future-Creation-Playground. Und ich glaube, da müssen wir hin.
Ist das auch ein Ansatz, den Unternehmen verfolgen sollten?
Wir haben ja das Problem, dass wir aus der Industriegesellschaft kommen. Das heißt, wir haben eigentlich die letzten 80 Jahre genau das Gegenteil gesagt. Ja, wenn du bei Porsche reinguckst, die haben die besten Pferde in Stall. Die sind die besten Ingenieure der Welt. Aber die wurden immer mit Lean Management noch schlanker, noch weniger Redundanz, noch weniger Overhead, noch schneller, noch besser. Und dann gehen die jeden Tag zur Arbeit und machen die Schraube noch besser und noch leichter und den Auspuff und so. Und dann kommt raus der beste Sportwagen der Welt. Aber sie gucken überhaupt nicht mehr nach links und rechts. Sie haben komplett verlernt, diese kreativen Playgrounds zu haben, weil das waren ja laut der McKinsey-Berater einfach alles unnötige Redundanzen, die im Lean Management von BCG und so keine Rolle gespielt haben. Das konnte man wunderbar wegstreichen, Kosten reduzieren und hatte trotzdem Performance, weil es einfach nur nach vorne geht. Aber die Wirtschaft entwickelt sich momentan nicht nach vorne, sondern eher nach links und rechts und horizontal und diagonal. Es gibt immer mehr Cross-Industrie-Vernetzungen, wo Unternehmen zusammenkommen, wo man gar nicht mehr gedacht hat, das sind Partnerships. Ja? Also was wir gesehen haben bei Toyota, die partnern da mit Hospitälern, Versicherungen, Krankenhäusern, Ärzten, um halt Value Propositions zu schaffen, die man in der eigenen Branche gar nicht schaffen kann, ne? Weil man halt ein Autobauer ist. Aber man muss eben dieses links und rechts gucken und man braucht diese Labs. Und ich glaube, das sind die Unternehmen gerade wieder dran zu erkennen, diese Playgrounds zu schaffen auch, um das Potenzial der Mitarbeiter richtig zu nutzen, ja.
Ich finde, das ist ein super schönes Schlusswort und ich würde mich total freuen, wenn wir wirklich im Jahr 2030 nochmal auf heute zurückgucken könnten, wie wir damals das Jahr 2030 vorhergesehen haben oder versucht haben zu antizipieren. Von daher danke ich dir für das Gespräch und ich hätte noch eine letzte Frage, die mich persönlich interessiert. Du hast das Bild mit dem Surfer vor der Welle gezeichnet. Ich gehe tatsächlich auch gerne surfen und ich würde mich super gerne beamen können, weil dann könnte ich am Wochenende Wellenreiten gehen in Portugal und am Montag wieder im Büro sein zum Arbeiten. Wann schaffe ich das? Du bist ja der Zukunftsexperte, vielleicht hast du einen Tipp.
Also beamen geht ja theoretisch, aber du brauchst halt mega viel Energie dafür. Unglaubliche Unmengen von Energie, um eben Materie von einem Ort zum anderen zu beamen. Ja? Und ich denke, dass wir jetzt Durchbrüche sehen in der Quantenmechanik, weil Quantenmechanik ist ja auch, dass du das ein Teil ist hier und der zweite Teil von dem Teil ist in Amerika. Und wenn du den Zustand änderst von dem ersten Teil, ändert er sich vom zweiten Teil in Echtzeit. Das heißt, das ist Kommunikation schneller als in Lichtgeschwindigkeit. Weil sonst hast du ja nur diese 300.000 Kilometer pro Sekunde laut Einstein, was die maximale Geschwindigkeit ist. Aber bei Quantenmechanik ist es halt anders. Ne? Die sind halt verknüpft, diese Quanten. Das heißt, es gibt natürlich quantenmechanische Möglichkeiten, Dinge zu übertragen, wo wir heute noch gar nicht dran glauben. Und dann wünsche ich dir, dass du dich mal so ein bisschen durch die Gegend beamen kannst dann bald. Ne? Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger.
Ja, ich glaube, ich würde auch tatsächlich noch ein bisschen warten, bis das an anderen Objekten ausprobiert wurde, weil nicht, dass mein linker Arm dann in Portugal ist und der Rest des Körpers hier. Also von daher beobachte ich das vielleicht lieber noch ein bisschen aus der Ferne.
Ist gut, wenn dann keine Hacker kommen und dann unterwegs einen hacken und dann kommt man als Katze wieder raus oder so.
Ja, wer weiß, was man dann erlebt, aber ich glaube, ich bin da noch ein bisschen zurückhaltender. Ich sage vielen Dank auch für die spannenden Einblicke, die du unseren Gästen gegeben hast.
Bis bald, wir sehen uns 2030, treffen uns wieder und machen Review.
Alles klar, bis dann.
Bye, bye.
Ciao.